Da sind wir schon so mittendrin in unserem Thema letztendlich. Heute geht es um den Lauf des Glaubens. Wer von euch verfolgt gerade so ein bisschen die Olympiade? Aha, alle boykottieren, ich weiß genau. Wir waren tatsächlich vor 2 Wochen in Paris gewesen für 1,5 Tage und wollten uns ein bisschen Paris anschauen. Meine Kinder, vor allem meine Tochter, wollte unbedingt den Eiffelturm sehen. Und da wir in Frankreich unterwegs waren, haben wir gesagt, okay, beim Rückweg fahren wir nach Paris. Das war die Enttäuschung unseres Lebens, denn alles war zugebaut, alles war zugepflastert mit Zäunen, so dass wir nicht ran konnten an den Parks und wo wir eigentlich überall hin wollten. Gut, den Eiffelturm haben wir noch über Umwegen dann noch geschafft und konnten dann so hochblicken. Ich glaube, meine Tochter waren dann tatsächlich noch oben. Aber naja, falscher Zeitpunkt, weil gerade aufgebaut worden ist und ein riesen Armeeapparat war auf den Straßen unterwegs. Wir sind ja als Christen auch in einer Art Wettlauf. Der Apostel Paulus gebraucht viel dieses Bild im Neuen Testament, dass wir in einem Rennen drin sind oder im Boxen drin sind und dass wir kämpfen oder dass wir losrennen, um das Ziel letztendlich zu erreichen. Und heute, der heutige Bibeltext, geht es genau um dieses Thema. Und da möchte ich heute ein bisschen euch hineinnehmen. Aber dieser Lauf des Glaubens, den wir haben, ist kein 100-Meter-Sprint. Ihr kennt das, ne? Man rennt los und dann in 5 Sekunden ist man dann bei 100 Metern und dann, ja, und man lässt sich feiern. Also 5 Sekunden, das wäre jetzt Weltrekord, ich weiß. Aber das wäre zu kurz für den Lauf des Glaubens. Aber viele denken, dass das Christentum so ist. Sie machen eine Erfahrung mit Gott und dann rennen sie los und dann nach 100 Metern sagen sie, naja, jetzt habe ich schon alles erreicht und sie lassen nach. Und letztendlich verlieren sie sich wieder, weil sie vergessen, dass der Lauf des Glaubens letztendlich einem Marathon gleicht. Und wie sieht ein Marathon aus? Ein Marathon ist schon ein bisschen anstrengender als 100 Meter zu laufen, nicht wahr? Das sind dann Kilometer über Kilometer über Kilometer. Und dann kriegt man Muskelkrämpfe, man kriegt Erschöpfungssymptome. Ja, es ist anstrengend. Und der christliche Glaube oder das Unterwegssein im Glauben mit Christus ist nicht immer Wolke 7, sondern es hat auch andere Momente in unserem Leben, die an uns schleifen, wo Gott ja gewisse Dinge zulässt in unserem Leben, wo wir geprüft werden in unserem Glauben, so dass unser Glaube verfeinert wird, wo unser Vertrauen auf Christus wächst und so weiter. Das können wir alles nachlesen im Hebräerbrief, auch im Kapitel 12 und so weiter. Ich möchte heute die ersten 3 Verse vom Kapitel 12 aus dem Hebräerbrief Kapitel 12 mit euch mal anschauen und möchte euch so ein bisschen da hineinnehmen. Da steht: Wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Habt ihr schon mal den Himmel heute angeguckt? Wie viele Wolken waren da? Nein, das sind nicht diese Wolken gemeint. Also wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Und deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Und dabei wollen wir auf Jesus schauen. Er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, hat er das Kreuz und die Schande dieses Todes auf sich genommen. Und nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Schaut euch an, wie er die Anfeindungen sündiger Menschen ertragen hat. Und dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Ich finde es eine tolle Bibelpassage. Wenn wir uns den Hebräerbrief anschauen, der Hebräerbrief wurde in einer Zeit geschrieben, wo die Christen, die neuen Christen es nicht so einfach hatten. Sie haben Verfolgung erlitten, weil sie vom Judentum ins Christentum zum Glauben kamen. Und dann hatte man so ein bisschen die Bedenken und die Sorge, dass sie durch den Druck, der entstanden ist auf ihr Leben, dass sie zurückkehren in alte Muster hinein, dass sie das Werk der Gnade Gottes vernachlässigen oder ablegen und wieder in ja alte Lebensmuster hineinkommen und wieder im Tempel ihre Opfer bringen und so weiter und so fort. Man hat so ein bisschen diese Sorge gehabt, Leute, ihr seid jetzt gut unterwegs, aber gibt nicht auf. Der Druck ist zwar da, die Hürden sind zwar da, die Lasten sind zwar da, aber gibt nicht auf. Deshalb legt das alles ab. Und wenn wir heute unser Leben anschauen als Christen, unser Leben als Christen ist nicht immer, wie heißt es, Larifari, so, ach, ist ja alles wundergut. Manchmal kriegt man das ja gepredigt, ne? Wenn du Christ wirst, dann wird alles gut. Aber es ist nicht immer so. Es ist eigentlich niemals so. Ab dem Moment, wo du dich entscheidest für Jesus, dann beginnen letztendlich viele Kämpfe entstehen. Weil es gibt ein Reich der Finsternis und es gibt ein Reich des Lichts. Ohne Jesus befinden wir uns im Reich der Finsternis. Da hat der Feind und seine finsteren Mächte, die Dämonen, haben Wirkung auf uns. Ab dem Moment, wo wir uns rausreißen, beziehungsweise wo wir uns erretten lassen von Christus und entscheiden für ihn, sind wir rausgerissen aus der Dunkelheit in das Licht hinein. Und ab dem Moment sagt der Teufel, hey, eigentlich gehörst du zu mir. Und dann versucht er, dich zurückzuziehen. Und er bombardiert dich und greift dich an. Und weil sein Ziel ist es, dich zu zerstören. Sein Ziel ist es, dich niederzumachen, letztendlich dich zu töten. Aber Jesus ist gekommen, um ewiges Leben zu schenken. Ein Leben in Überfluss. Ein Leben der Fülle. Ein Leben, wo Freiheit ist. Ein Leben, wo Heilung ist. Ein Leben letztendlich, wo die Gnade Gottes sichtbar wird in deinem Leben. Und er setzt frei. Und deshalb, wenn du hier stehst, es ist wichtig, dass du lernst, standhaft zu gehen und dass du auf Christus orientiert, fokussiert anfängst zu laufen. Und wenn der Feind kommt, weg hier, du hast keine Anrechte in meinem Leben. Ja, und du läufst. Okay? Ich habe 5 Punkte mitgebracht, die uns helfen werden, als Sieger nach vorne zu kommen. Und ich brauche gleich eure Hilfe. Wisst ihr, warum ich das Thema heute anspreche? Natürlich, die Olympiade sind da, das ist angebracht. Aber ich habe in dieser Olympiade etwas gesehen und das hat mich ein bisschen bewegt. Ich werde auch gar nicht so stark darauf eingehen. Aber es spiegelt so ein bisschen das Wertesystem unserer Gesellschaft wider. Und ich weiß nicht, wer von euch das angeschaut hat, diese 4-stündige Zeremonie. Ich habe zwischendurch mal reingeglimpst und es war schon erschütternd, mit welcher liberalen Sexualisierung oder die da gefeiert worden ist, wie Pride und Tod hoch gepriesen worden ist und der christliche Glaube wurde da drin komplett verspottet. Und das war schon sehr interessant zu sehen und erschütternd zu sehen gleichzeitig, wie ein christliches Land wie Frankreich andere Wertesysteme eingebaut hat. Und ihr Lieben, das ist nicht von heute auf morgen, das hat sich durch die Jahre eingeschlichen, so letztendlich auch wie die Sünde sich einschleicht in unserem Leben und es zu einer neuen Normalität wird. Die Frage ist nur, wie gehen wir als Christen um damit? Wir können natürlich sagen, oh, das war alles böse. Was ich stark fand, ist, dass die Christen in Frankreich von unterschiedlichen Gemeinden zu Tausenden an den Tage darauf auf die Straße gegangen sind und sie haben Gott gefeiert. Sie haben Lobpreis gemacht auf der Straße und momentan laufen ganz viele Evangelisten durch Paris herum und sie evangelisieren und bekennen Christus, dass er der auferstandene König ist. Und ich glaube, das sollte die Haltung unseres Herzens sein in diesem Kampf des Glaubens, den wir leben. Denn die Welt wird immer sagen, hey, das ist alles ein Märchen, sie wird alles für lustig machen. Und ich merke immer wieder, es wird immer schwieriger, in vielen Ländern, auch in Europa, von Jesus auf der Straße zu reden. Du wirst gezwungen, deinen Mund zu halten. Du wirst gezwungen, nicht von dieser Freiheit zu erzählen. Und selbst die Olympiaspieler, die dürfen nicht ihren Glauben bekennen. Die eine Brasilianerin, glaube ich, war das, die hat Handzeichen, also Taubstummzeichen dann gemacht und hat gesagt, hey, Jesus ist der Retter. Das fand ich so toll, diese Geste, weil ihr es verboten worden ist, über den Glauben da drin zu reden. Wenn wir reinschauen in der Welt, ich habe letzte Woche ein Zeugnis gehört von einer Frau, ich war in einem anderen Gottesdienst, da war eine Frau aus dem Iran, ne? Ja, irgendwo in diesen Ländern, genau. Sie ist in einer muslimischen Familie groß geworden. Sie war die 10. Tochter. Und hatte sehr viele Vorzüge. Sie war sehr belehrt und der Vater war Imam. Aber sie kam dann irgendwann mal in Kontakt mit einem Missionar und letztendlich, um es kurz zu machen, sie kam zum Glauben, die Familie hat sie verächtet, hat sie rausgeschmissen und in der Kirche, wo sie sich versammelt haben, wurden 4 Bomben gelegt. Und um es kurz zu machen, die 3. Bombe hat sie dann letztendlich erwischt und ihr Gehirn schaute raus, sie wurde blind und hat gekämpft mit den Atemzügen und sie ist dann bei Jesus gelandet. Und Jesus hat dann ihr Leben gezeigt, was war und so ein bisschen, was vor ihr steht. Und sie durfte aussuchen, willst du hierbleiben oder willst du zurück? Und sie bat Jesus um Vergebung, dass sie so auf sich zentriert gelebt hat. Also sie hat gesagt, Jesus, schicke mich nochmal zurück. Ich möchte meine Familie für dich erreichen. Ich möchte für dich unterwegs sein. Und tatsächlich war es so, dass neben ihr an diesem kranken, an diesem Kriegsbereich oder in dieser Zerstümmelung, wo sie da lag, ihre Schwester da war. Die Schwester kam nämlich auch zum Glauben und sie betete, dass Leben da hineinkommt. Und sie ist dann aufgewacht und plötzlich kam der ganze Schmerz wieder und sie hat ein paar Operationen gehabt. Die Ärzte haben gesagt, das dauert nicht mehr lange, du wirst sterben. Und Gott hätte eine komplett neue Haut gegeben. Wenn du sie anschaust, du hast man sieht keine Verbrennung, man sieht gar nichts, obwohl alles offen war. Also, Gott ist ein Gott, der heute Menschen begegnet und der Menschen so viel Kraft gibt, nach vorne zu gehen und zu rennen, den Lauf des Glaubens zu beenden. Um die Geschichte dann zu beenden, noch ihre ganze Familie, inklusive Vater und Mutter, sie kamen alle zum Glauben zum Schluss. Und ich fand das so stark und bis heute gebraucht sie. Sie ist sehr viel unterwegs in Ländern der Verfolgung. Und ihr Lieben, Verfolgung, das ist nicht etwas, was ganz weit weg ist. Verfolgung kommt uns immer, immer näher, auch hier im europäischen Raum. Wie können wir uns vorbereiten dafür? Beziehungsweise wie können wir mit Jesus unterwegs sein, dass wir Mut haben, Mut bekommen, diesem Ziel nachzujagen, dass wir Kraft haben, dass wir siegreich ankommen an diesem Ziel? Der erste Gedanke ist, bitte die erste Folie bitte. Genau, lass dich anfeuern von denen, die das Ziel schon erreicht haben. Wir haben gelesen, wir sind also von einer ganzen Wolke von Zeugen umgeben. Wer sind denn diese Wolken von Zeugen? Was meint ihr? Bitte? Märtyrer. Hat jemand von euch das Kapitel 11 schon mal gelesen? Im Hebräerbrief? Ah, 3 Leute, Amen. Wer von euch hat schon mal die Bibel gelesen? Ganz? Okay, also ist noch ein bisschen was zu tun. Ich mache euch Mut, lest euch mal den Hebräer Kapitel 11 vor. Das ist der Kapitel des Glaubens in der Bibel. Es ist so wunderbar zu lesen von dieser Galerie von Männern und Frauen des Glaubens, die letztendlich die gekämpft haben, die gelaufen sind den Weg des Glaubens im Vertrauen auf Gott. Sie haben Gottes Stimme gehört, die Verheißung Gottes für ihr Leben. Sie haben Dinge gesehen und sind im Vertrauen auf Gott losgelaufen, um dieses Ziel zu erreichen. Sie gingen durch Höhen und Tiefen und sie blieben dran an diesen unerschütterlichen Glauben an Gott. Und deshalb ist es wichtig, dass wir uns beschäftigen mit ihrem Glaubensleben. Weil wir können so viel lernen von ihr, auch dieses Ausharren, das sie hatten in Bezug auf die Beziehung zu Gott, ist uns ein großes Vorbild, was wir nacheifern dürfen. Ich mache euch wirklich Mut, mal euch damit zu beschäftigen. Ich möchte einfach mal 2 Teile raus zitieren und lesen. Es ist nicht auf der Folie. Im Kapitel 11, Vers 7, da geht es um Noah. Da heißt es, aufgrund des Glaubens baute Noah, wer ist Noah? Was hat er gemacht? Arche, sehr gut. Da kommt die Kinderstunde wieder hoch, ne? Genau. Also ihr wisst, die Elefanten, ne, und die Tiere, die da reingelaufen sind. Aufgrund des Glaubens baute Noah eine Arche zur Rettung seiner Familie. Und er gehorchte der göttlichen Weisung in ehrfürchtiger Scheu, obwohl von dem angedrohten Unheil noch nichts zu sehen war. Durch dieses Vertrauen auf Gott verurteilte er die damalige Welt und wurde ein Erbe jener Gerechtigkeit, die aus dem Glauben stammt. Gott hat gesagt, es wird regnen. Und er war mitten in einem Platz, und er schaute zum Himmel her, Hier hat es schon seit Jahrzehnten nicht mehr geregnet und du sagst, hier soll alles voller Wasser werden, sodass ein Boot schwimmen kann. Was ist überhaupt ein Boot? Ich habe keine Ahnung. Ein Hotel, das schwimmt, genau. Und er fing an, das Ding zu bauen. Und Jahre über Jahre über Jahre. Und als es dann fertig war, sagte Gott, jetzt ist es soweit. Pack die Tiere rein und deine Familie und ich schließe die Pforte. Und so war es. Im Glauben ist er diesen Schritt gegangen, diesem Vertrauen auf Gott. Eine zweite Persönlichkeit, da gibt es noch Abraham und ganz viele andere, aber eine zweite Persönlichkeit ist Mose. In Verse 23 und 24 plus 29 im Kapitel 11, da heißt es, aufgrund des Glaubens wurde Mose nach seiner Geburt 3 Jahre lang von seinen Eltern versteckt gehalten. Der Pharao hat gesagt, hey, alle Kinder bis ein Jahr, die müssen alle getilgt werden. Und sie haben den Sohn versteckt. Sie sahen seine Schönheit und hatten keine Angst, dem Befehl des Königs zu trotzen. Und aufgrund des Glaubens wollte Mose, als er herangewachsen war, also er wurde ja von der Pharaostochter großgezogen, nicht mehr Sohn der Pharaostochter nennen lassen. Er hat gesagt, hey, das ist nicht meine Familie. Meine Familie ist die Mama aus dem hebräischen Volk. Und diesem Volk möchte ich dienen. Und dann geht er in die Wüste und um die kurze Geschichte so zu machen, Gott beruft ihn und er kehrt zurück. Und dann führt er das Volk aus Ägypten raus und im Vers 29 heißt es, aufgrund des Glaubens zogen die Israeliten dann durch das Rote Meer, als wäre es trockenes Land. Und als die Ägypter das auch versuchten, ertranken sie alle. Ich möchte euch ermutigen, lasst euch anfeuern von Menschen, die schon vor euch das Ziel erreicht haben. Es gibt tolle Biografien, die man lesen kann, auch von unserer heutigen Zeit. Also eine Zeit kurz vor mir. Georg Müller, Hudson Taylor, Reinhard Bonnke, alle so Männern des Glaubens, die oder Corrie ten Boom, die im KZ heißt das? Ja. Im Lager da überlebt hat. Männer und Frauen des Glaubens, die was bewegt haben, die im Glauben Vertrauen auf Gott nicht locker gelassen haben, trotz der Widrigkeiten des Lebens. Und sie haben ihren Herrn Jesus begegnet jetzt, oder sind jetzt in der Ewigkeit bei ihm. Beschäftigt euch mit solchen Biografien. Aber das ganze Alte Testament ist voll von diesen Persönlichkeiten, wo es sich lohnt, mal drüber nachzulesen und einfach mal Gott zu fragen, Gott, wie haben die das gemacht und was kann ich von ihnen lernen, was mich weiterbringt in meinem Leben? Und bei aller Schwere, die auf uns lasten möchte, auf unserem Lauf, wisst ihr, ich habe eins gelernt in meinem Leben, aufgeben ist keine Option. Es gibt ein tolles Lied, was wir singen, ne, manchmal zwischendurch mal gesungen, aufgeben ist keine Option. Wir haben uns entschieden, Jesus zu folgen. Warum? Weil er uns erobert hat mit seiner Liebe. Und somit sind wir in einem Marathon des Glaubens drin, mit seinen Höhen und Tiefen. Und hier ist der zweite Punkt, der uns helfen wird, siegreich diesen Lauf zu beenden. Lege jede Last ab. Zweiter Punkt. Lege jede Last ab, die dich behindert. Deshalb wollen auch wir den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Habt ihr schon mal einen Sportler gesehen? Ich habe mir das so bildlich vorgestellt. Der hat so 3, 4 Cheeseburger in seiner Hand hier und hier vielleicht noch seinen Laptop, um seinen Facebook-Status nach jedem Tritt zu erneuern, zu abzudaten. Ja, und dann läuft er. Würde er gewinnen? Nein. Darf ich euch mal fragen, jetzt könnt ihr einfach mal laut mitreden, was sind denn solche Lasten in unserem Leben, die uns hindern, diesen Lauf des Glaubens, diesen Marathon des Glaubens zu durchlaufen? Was sind denn solche Lasten? Was fällt euch ein? Sorge und Ängste. Ängste wovor? Zukunft. Existenzängste. Anfeindungen, Minderwertigkeit und Vergebenheit kommt in das nächste Punkt rein. Ablehnung, äußere Einwirkungen letztendlich in unserem Leben, die auf uns lasten, die uns die Sicht blenden für den, um den es wirklich eigentlich geht. Bitte? Das kommt gleich. Einer der Dinge, die mir immer wieder auffällt in den Gesprächen mit Menschen, wo ich auch viele Jahre damit zu kämpfen hatte und manchmal es noch tue, ist Menschenfurcht. Du möchtest deinen Glauben leben, du hast eine tolle Beziehung zu Jesus, aber wenn es darauf ankommt, das umzusetzen, wozu du eigentlich da bist in dieser Welt, nämlich Licht und Salz zu sein, hinzugehen, diese Welt, die Menschen zu Jüngern zu machen, Menschen ein Zeugnis zu sein von dem, der das Leben ist, dann, aber was werden die von mir denken? Nee, der ist zu hoch für mich, das ist zu, ich schaffe das nicht. Menschenfurcht. Ich weiß nicht, wer von euch damit zu kämpfen hat, aber ihr Lieben, das ist etwas, was wir unbedingt ablegen müssen in unserem Leben. Oder ausschweifender Konsum in den ganzen Medienbereich. Warum sage ich das? Weil das kann einen so lähmen, dass wir innerlich nicht mehr zur Ruhe kommen, um uns zu fokussieren auf dem, der wirklich das Leben ist. Weil das beschäftigt uns die ganze Zeit und ständig dieser Drang, irgendwie was zu konsumieren, und wir kommen nicht mehr zur Ruhe in unserer Zeit. Und das ist wirklich ein Riesenproblem, und das nicht nur bei den Jüngeren, sondern das geht bis in die ältere Generation mittlerweile hinein. Und manchmal konsumieren wir natürlich ganz viel christliche Sachen, und das ist ja aber Glaubensdinge, sind ja Glaubenslieder, Glaubenspredigten, Glaubensshorts und so weiter, was auch immer. Und das ist alles toll. Aber wo ist deine persönliche Stimme, die du hörst von Gott in deinem Leben? Wo ist deine persönliche Zeit da drin, wo Gott direkt in deinem Leben spricht und nicht vorgekaut durch viele andere Stimmen dazwischen? Und was dich am Ende tragen wird, ist nicht, was dein Pastor gesagt hat oder was Bill Johnson gesagt hat oder was auch immer. Am Ende, wenn es drauf ankommt, was dich tragen wird und hindurchtragen wird in diesem Lauf des Glaubens, ist das, was du persönlich empfangen hast in deiner Zeit mit Gott. Das ist so wichtig, dass wir hören lernen, die Stimme Gottes, und nicht nur alles vorgekaut bekommen. Seid ihr mit mir? Das andere ist alles eine Hilfe. Ich lese gerne Bücher, ich gucke mir auch gerne mal Predigten an, aber sie sind nicht Maßstab in meinem Leben. Sie helfen mir, Dinge manchmal anders zu verstehen. Vielleicht ist es aber auch deine Arbeit, die dich mehr und mehr und mehr einnimmt und die Kraft dir raubt und du keine Zeit mehr hast für Gemeinschaft mit Gott. Und der Fokus richtet sich auf deine Arbeit und weicht von Jesus weg. Arbeit ist wichtig, keine Sorge, ja, das ist wichtig. Aber wenn die Arbeit dich so einnimmt, dass du nicht mehr zur Ruhe kommst, dass du so durchtrinkt bist, voller Sorgen und drin beschäftigt bist, dass du keine Zeit mehr hast, für den anzudocken, der Quelle, für den, der das Leben ist, an der Quelle des Lebens, die Christus ist, ihr Lieben, dann solltest du gucken, dass du etwas hier tust, vielleicht ein bisschen abbaust oder dich neu fokussierst in dem Bereich. Aber das ist ganz wichtig. Ich kenne das aus meinem privaten Leben auch. Finanzen. Dass man den Finanziellen nachjagt, ja, wir wollen alle gut durchkommen durchs Leben, ich weiß. Aber manchmal sind wir so fokussiert drauf, mehr und mehr und mehr, und es reicht dann trotzdem nicht und wir wollen mehr, dass wir das Ziel verfehlen. Dann ist es zu einer Last geworden, weil du innerlich nicht zufrieden bist. Oder dein Ansehen, was werden die Leute denken, oder wenn ich mich nicht so verhalte. Ich habe jemanden kennengelernt, der hat das ganze Leben auf Lügen aufgebaut. Und es wurde eine Lüge nach der anderen aufgebaut. Hauptsache, ihr Image war okay vor den Leuten. Viele, viele Jahre später kriege ich einen Anruf. Die Person lebte schon lange nicht mehr in Deutschland und hat gesagt, Andi, ich muss was bekennen. Damals habe ich das und das zu dir gesagt und du hast mir geholfen. Das und das und das hast du gemacht und das habe ich getan. Das war alles eine Farce, es war eine Lüge. Mittlerweile ist sie in die Person in so einer Art Therapie, wo sie letztendlich lernt, sich selber kennenzulernen, auch anzunehmen, wer sie ist, und entdeckt darin Heilung und Befreiung. Was hält dich zurück, um voranzukommen in diesem Marathon des Glaubens? Was musst du vielleicht ganz konkret loslassen in deinem Leben? Wo musst du vielleicht ganz konkret neue Prioritäten setzen für dich? Einfach mal zum Mitnehmen. Im Hebräer 10, Vers 37 und 39, da ist keine Folie. Da heißt es, es ist ja nur eine kurze Zeit, ja, eine kurze Zeit, dann wird der kommen, der kommen soll, nämlich Christus, hat Gott gesagt. Und durch seinen Glauben wird der Gerechte leben, und wenn er sich abwendet, habe ich keinen Gefallen an ihm. Doch wir gehören nicht zu denen, die sich abwenden und so in ihr Verderben rennen. Nein, wir gehören zu denen, die glauben und so das Leben gewinnen. Zu wem gehörst du? Ich gehöre zu denen, die glauben. Und du? Dann wirst du auch das Leben gewinnen. Fokussiere dich auf Jesus. Der dritte Gedanke ist, da hat der Leo schon das angesprochen, lege die Sünde ab, die dich leicht umschlingt. Der Vers 1 nochmal. Deshalb wollen wir auch den Wettkampf bis zum Ende durchhalten und jede Last ablegen, die uns behindert. Dinge, die letztendlich von außen auf uns aufgetragen werden oder Ängste und so weiter. Und dann heißt es aber besonders die Sünde, die uns so leicht umschlingt. Wisst ihr, die Sünde ist der größte Feind in diesem Marathon des Glaubens, welches wir laufen. Die Sünde veranlasst, viele langsamer zu werden in ihrem Lauf. Manche sogar anzuhalten, dass sie nicht mehr vorankommen, sie sind wie gelähmt, oder sogar umzukehren in alte Muster und Gewohnheiten. Was bedeutet denn Sünde? Kennt ihr das mit dem Pfeil und Bogen? Sieht man jetzt in der Olympiade auch, dann zielen sie und dann, ja, andersrum, genau, dann fliegt so das Ding runter. Und dann geht der Pfeil und trifft dann so, am besten so in den kleineren Kreisen der Mitte, und sie haben das Ziel erreicht. Wenn aber dann sie schießen und dann macht sie kurz einen Bogen so rüber und trifft den Schiedsrichter, das wäre nicht gut, dann wäre das Ziel verfehlt, oder? Tja, naja, weil der erste Fall war eine schlechte Punktzahl, ne? Da musst du halt mal ein bisschen. Sünde bedeutet Zielverfehlung. Wenn wir in allem dem, was wir tun und sind als Christen, nicht mehr auf Jesus und sein Reich ausgerichtet sind, dann ist unser Blick auf etwas anderes oder jemand anderes ausgerichtet. Und das ist Zielverfehlung. Wenn sich mein Blick von Jesus und sein Reich abwendet und sich mit irgendwelchen anderen Dingen, hey, wir sind in dieser Welt und wir müssen uns mit ganz vielen Dingen beschäftigen, aber wir können trotzdem fokussiert sein auf Jesus. Ich kann arbeiten, ich kann meine Familie versorgen, ich kann meine Kinder zum Turnen bringen, ich kann dies machen und jenes und dennoch fokussiert bleiben auf Jesus, auf seinen Auftrag, auf seine Liebe, auf meine Beziehung zu ihm, dass das stimmt. Weil wenn das stimmt, kann ich alles andere bewältigen. Aber wenn ich mich beschäftige und meinen Fokus verliere, dann irgendwann werde ich anfangen zu humpeln. Oh, ich schaff's, es ist mir alles zu viel. Ach nein, heute setze ich aus. Ach, Sonntag schon wieder aufbauen. Ach, Sonntag schon wieder predigen. Ach nein, Lobpreis machen. Ach nein, ich habe heute keine Lust. Oder keine Ahnung, Jesus, tut mir leid, ich habe keine Zeit. Es ist so viel Arbeit gerade und mein Chef möchte unbedingt, dass ich das morgen alles abgebe. Ich kann nichts machen, beziehungsweise ich kann auch nicht die Bibel lesen heute. Beziehungsweise einfach mit dir beten, tut mir leid, wir müssen das verschieben. Hast du nächsten Monat noch Zeit? Aber so gehen wir oft um mit Jesus. Und ihr Lieben, das ist traurig, um es schön zu sagen. Und ich sage das nicht aus ungefähr, wenn ich manchmal direkt frage in unsere Gemeinderunde hinein, wie die Beziehung zu Jesus aussieht, wie es eigentlich mit meiner stillen Zeit, mit meinen Dates mit Gott aussieht, da muss ich leider sagen, sie ist ziemlich dünn gesät in unserer Mitte. Wie wollen wir Gemeinde Jesu bauen? Wie wollen wir das Ziel erreichen, wenn das nicht unser Fokus ist? Und auf der einen Seite, wenn wir hier unseren Fokus setzen auf Jesus, dann hat all das andere keinen Platz mehr herum. Und ihr Lieben, selbst die Sünde, wenn wir fokussiert sind auf Jesus, die Sünde kann uns nicht angreifen. Dann laufen wir, das habe ich vorhin schon gezeigt, und dann kommt der Feind, dann kannst du sagen, hey, nicht mit mir, ich bin fokussiert auf Jesus, ich habe keine Zeit. Dann kommt er mit seinen Schlingeln, dann machst du so, tsch, 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 im Namen Jesus, Schlingel ist weg und du rennst weiter. Du lässt dich nicht zurückdrängen oder zurückziehen, sondern du gehst weiter in der Kraft, die Jesus dir gibt. Und dann platzen diese ganzen Ketten. Aber wenn du hier bist, dann kommt eine Schlinge nach der anderen und plötzlich kannst du dich nicht mehr bewegen. Und dann heißt es nur noch, Jesus, rette mich, hilf mir. Ja, und dann holt man wieder diesen Feuerwehr-Jesus, der wieder alles löscht und alles ist wieder gut. Und wir schlendern wieder in diese Richtung wieder hinein, weil wir nicht fokussiert sind. Wisst ihr, ein Beispiel vielleicht. Wenn Jesus von Vergebung spricht in seinem Wort, aber wir immer noch festhalten an der Bitterkeit und den Verletzungen der Vergangenheit, an dem Schmerz, der da ist, und wir nicht vergeben wollen, dann ist das Sünde. Obwohl durch die Vergebung Jesu oder in Jesu Namen, die du empfängst und bekommst, Heilung, Selbstbefreiung in Christus da ist. Und wir haben das in der letzten Woche ein paar Mal erlebt, wo wir mit Menschen gebetet haben und sie kamen zu dem Punkt, wo sie vergeben haben, Menschen der Vergangenheit, Verletzungen, und plötzlich konntest du sehen, wie die Menschen wieder durchatmen und strahlen konnten. Und das mitten im Gebet. Plötzlich siehst du, wie das Gesicht sich verändert von diesem, ich kann es nicht, nein, aber in Jesu Namen vergebe ich dir das und das und das und das und das. Und plötzlich ein Durchatmen. Ihr Lieben, Jesus setzt immer noch frei und jetzt Jesus heilt immer noch heute. Und dafür ist er gekommen, um dich freizusetzen, damit du in diese Dimension Gottes hineinkommst, in dieses Leben in Fülle, was er für dich hat. Amen. Aber vielleicht ist es auch dein eigener Stolz, der dich hindert, Jesus komplett in diesem Marathon des Glaubens zu vertrauen. Der dich hindert, dich einfach mal fallen zu lassen, um die Leitung des Heiligen Geistes zu erfahren in deinem Leben. Wisst ihr, dieser Stolz, der uns nicht erlaubt, uns einfach mal fallen zu lassen, sondern immer dieses, nein, das mache ich nicht, nein, nein, ich glaube nicht daran. Ihr Lieben, das ist Sünde. Leg das ab in den Namen Jesu. Unglaube ist Sünde. Dass ich Gott nicht mehr zutraue, dass er kann. Ihr Lieben, wir müssen auf die Verheißungen Gottes vollkommen vertrauen und fest damit rechnen, dass ein Leben des Glaubens uns sicher zu Siegern macht. Vielleicht noch ein letztes Beispiel. Die Sünde ist etwas, was sich so einschleicht in unserem Leben. Und in den Gesprächen mit Menschen, egal ob sie jung oder alt sind, Mann oder Frau, das spielt gar keine Rolle mehr in unserer Gesellschaft. Durch die Medien ist das so stark, dass da Menschen konfrontiert werden mit Bildern, die Lust erzeugen. Und dann gehen sie ein bisschen tiefer und fangen an, sich mit der Pornografie zu beschäftigen. Und am Anfang ist noch so ein bisschen diese Scham da, oh, eigentlich ist das nicht gut für mich. Und dann nach so einer 4, 5, 6 Mal, plötzlich wird das zu einer Normalität. Und der Feind hat dich schon längst angekettet und du merkst, oh ja, ich kann damit gut leben. Gibt mir einen Kick zwischendurch. Und da ist die Scham und diese Ehrfurcht vor Gott verloren gegangen in deinem Leben. Und diese Ketten, die an dir festgenagelt sind oder getackert sind, sie ziehen dich immer wieder wie eine Macht in diesen Konsum hinein. Und er wird immer stärker und immer heftiger, auch was du konsumierst. Und dann hast du Auswirkungen, dass du wie gelähmt bist in deinem Glaubensleben. Und dann versuchst du deine Bibel zu lesen, aber du verstehst kein Wort, weil der Feind so eine Macht hat in deinem Leben. Er blendet dich für die Wahrheit und die Realität Gottes für dein Leben. Das Gute ist, dass Jesus stärker ist. Amen. Das Gute ist, dass er gekommen, gestorben und auferstanden ist. Das Kreuz ist leer. Jesus hat den Tod besiegt am Kreuz. Und ihr Lieben, das ist Gnade. Das ist ein Geschenk Gottes für uns. Gott möchte uns freisetzen. Und ich möchte dich einfach mal fragen, gibt es Sünde in deinem Leben, dass du mit dir herumträgst? Weißt du, heute ist ein Tag, wo Gott dich einfach begegnen möchte und trenne dich von diesem Schlamassel in deinem Leben, von diesen Ketten, die da angedockt sind. Trenne dich von deiner Sünde und bekenne in Jesu Namen das, was du in dir hast und sage, Jesus, ich möchte das nicht mehr für mich. Ich gebe es dir ab, bitte vergib mir meine Schuld und trenne all diese Ketten in dem Namen Jesu. Ich sage mich los davon. Und Jesus wird frei machen. Und manchmal ist es gut, wenn du jemanden an der Seite holst, mit dem du das gemeinsam bebeten kannst. Ihr Lieben, da ist so viel Segen, so viel Kraft drauf, befreiende Kraft. Jesus macht frei und Jesus vergibt. Und der vierte Gedanke, und ich glaube, das ist der wichtigste Gedanke bei all diesem Loslassen, bei all diesem Bekennen von Sünden, schaue fest auf Jesus. Darum geht es eigentlich in unserem ganzen Glaubensleben. Es geht eigentlich nur um die Beziehung zu Jesus. Jesus hat zum Beispiel in Johannes 5 nicht gesagt, ihr sollt Früchte hervorbringen. Was hat er gesagt? Wer in mir bleibt und ich in ihm. Bleib in mir und ich in dir. Und die Frucht, die entsteht ganz automatisch. Es ist nicht etwas, was ich leisten muss. Sondern dem Moment, wo ich unterwegs bin mit Jesus in der Beziehung zu ihm, der Heilige Geist fängt an zu wirken und Frucht entsteht. Ab dem Moment, wo ich anfange, mein Leben mit Gott in Ordnung zu bringen und Beziehung lebe mit ihm, dann werden Menschen zum Glauben kommen, weil du strahlst. Wir sind Licht und Salz, ist es nicht so? Da, wo die Liebe Gottes ist, ist keine Furcht, ist keine Angst. Gott macht frei. Aber sind wir auch da drin, in dieser Beziehung zu ihm, fokussiert auf Christus? Schaue fest auf Jesus. Im Vers 2 heißt es, und dabei wollen wir alle auf Jesus schauen. Nicht irgendwo anders hin, auf Jesus schauen. Und er hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Und in einer anderen Übersetzung heißt es, er ist der Anfang und Vollender des Glaubens. Weil er wusste, welche Freude auf ihn wartete, als er das Kreuz und die Schande des Todes auf sich genommen hat. Nun sitzt er an Gottes rechter Seite auf dem Thron. Ihr Lieben, Jesus hat gezeigt, wie der Glaubenslauf beginnt und wie er zum Ziel führt. Er hat alle Schwierigkeiten, die dem Glauben entgegentreten, erfahren und letztendlich auch überstanden. Und darum lenkt der Geist Gottes auch unseren Blick auf ihn in diesem Text. Es geht um Jesus in diesem ganzen Lauf. Er hat den Weg des Glaubens für uns gebahnt. Wisst ihr, Jesus hat durch das ganze Leben hindurch gezeigt, wie wir den Marathon des Glaubens rennen können. Zum Beispiel, als er in der Wüste war oder kurz nach seiner Taufe, ist er in die Wüste durch den Heiligen Geist geführt worden, die Wüste hinein. Da kam der Feind, hat ihn dreimal versucht, nach 40 Tagen Fasten, wo es gehungert hat. Er hatte wirklich Hunger und Durst. Und da kommt der Feind und sagt was und er sagt, hey, stopp mal, es steht geschrieben. Nicht mit mir. Ich bleibe treu meinem Herrn und meinem Auftrag. Oder Jesus war ein sehr fokussierter Mensch. Als Petrus in einer Begebenheit Jesus von dem Kreuztod abhalten wollte, was machte er? Er sagte, hey, weiche von mir, Satan. Und er ging den Weg zum Kreuz weiter. Er ließ sich nicht abhalten davon. Oder als er im Garten Gethsemane war, so kurz vor dem Tod schon, vor dem Kreuzestod, da fleht er zum Vater, hey, wenn es möglich ist, dann nimm diesen Kelch von mir, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Fokussiert auf den Willen Gottes, fokussiert auf das Größere, fokussiert auf sein Reich und letztendlich auf die Errettung von Tausenden und Abertausenden, Millionen von Menschen, die eines Tages zu Jesus finden werden. Das war seine größte Freude. Und das hat ihm Kraft gegeben zum Siegen. Und das wurde deutlich am Kreuz, wo er festgestanden hat und gesiegt hat, den Tod besiegt hat. Jesus ist Sieger. Amen. Und das ist das, was ich von Jesus immer wieder, was ich bewundere, was ich für mich immer wieder lerne und lernen muss. Jesus hat nicht auf sich geschaut. Er hat geschaut auf das, was kommt. Auf die Erlösung der Menschen von dieser Schlinge des Feindes. So groß ist seine Liebe für uns. Jesus hat gezeigt, wie man den Lauf des Glaubens beginnt, und er hat gezeigt, wie man siegt. Sei also fokussiert auf Jesus. Und ein letzter Gedanke noch: Lasst euch nicht entmutigen. Letzte Folie oder vorletzte. Lasst euch nicht entmutigen, sondern heißt es, schaut euch an, wie er die Anfeindung sündiger Menschen ertragen hat, dann werdet auch ihr nicht müde und verliert nicht den Mut. Wenn wir anfangen, unserem Glauben zu leben, dann werden wir Anfeindungen bekommen. Und das nicht zu kurz. Meine erste Erfahrung war in England, als wir angefangen haben zu evangelisieren, damals noch von Tür zu Tür. Das war damals so in. Und ich konnte kaum Englisch. Das war natürlich nicht so sehr, sehr hilfreich, genau. Aber manchmal kamen die Leute, ab dem Moment, wo ich das Wort Jesus in den Mund gebracht habe, haben sie an die Türen zugeknallt. Dann dachte ich mir, ja, so geht's auch. Ja, Gott segne sie, genau. Und dann bin ich weitergegangen. Aber wir hatten auch tolle Gespräche gehabt. Zwischen Spanisch und Englisch und Deutsch, alles zusammengemischt. Und konnten Menschen von Jesus, von der Liebe Gottes erzählen. Und ihr Lieben, wenn wir uns heute ranschauen in unserer Gesellschaft, gerade junge Generationen, sie ist sowas von offen. Für das Evangelium nutzen wir diese Gelegenheiten und seien wir einfach Salz und Licht da drin. Lass uns nicht uns entmutigen von irgendwelchen Dingen, die auf uns zukommen oder wo Menschen sagen, hey, halt die Klapp oder halt die Gosch, wie man es in manchen Ecken sagt. Oder die gegen Christus dich anfeinden oder sowas, sondern sag, Jesus, sie wissen es nicht besser. Aber ich segne sie im Namen Jesu und du gehst einfach weiter und machst einfach weiter in diesem Lauf des Glaubens und nimmst andere Menschen da hinein. Ich mache euch Mut, nicht bei der ersten Gelegenheit, die Gott euch gibt, Zeugnis zu geben, zu schweigen bzw. aufzugeben, sondern macht es weiter und immer weiter. Du wirst merken, mit der Zeit wird Gott dir mehr und mehr Wörter in deinen Mund hineinlegen und du wirst zum Segen für viele Menschen. Jesus hat gesagt in Johannes 16,33, ich habe euch das gesagt, damit ihr meinen Frieden, dass ihr in meinen Frieden geborgen seid. Entschuldigung. In der Welt wird man Druck auf euch ausüben, heißt es da. Aber verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Ich glaube, das ist ein guter Zuspruch, oder? Eine gute Verheißung. Verliert nicht den Mut. Ich habe die Welt besiegt. Auch wenn Druck da ist. Aber hey, fokussiert euch auf mich, schaut auf mich und seid nicht entmutigt. Es wird also Hindernisse geben in unserem Leben. Auch in unserem Glaubensleben werden immer Momente der Anfeindung da sein. Momente, wo du geprüft wirst in deinem Glaubensleben. Das kannst du in den weiteren Kapiteln dann lesen. Hey, aber Gott ist da. Er feilt an dir. Und er lässt Dinge zu, um deinen Glauben letztendlich zu testen. Hey, wo stehst du gerade? Aber letztendlich, um es stark zu machen in ihm. Wenn wir diese Momente nicht hätten, dann wäre unser Glaube irgendwie so wabbelig. Aber den Moment, wo wir Herausforderungen haben in unserem Leben, dann wirst du geprüft und getestet drin und wird geschliffen. Hey, das, was so wabbelig ist, das fällt weg und es wird stabiler und stabiler und plötzlich läufst du so mit einem Sixpack herum, ja, und sagst, ha, ich bin jetzt ein Trainer, einer, der läuft mit Christus, weil ich gestärkt bin in ihm, ja. Und wenn der Feind kommt, vorher hast du es noch so gemacht, ne? Jetzt machst du nur noch so hier. Dann läufst du weiter. Und es gibt wieder Momente, wo du richtig auf den Kopf, auf den Deckel bekommst. Auch das ist wichtig. Dann wieder zu sagen, Herr, nicht auf mich vertrauen, sondern ich vertraue auf dich. Also, letzte Folie noch. Lasst dich anfeuern von denen, die das Ziel schon erreicht haben. Beschäftigt euch mit den Männern und Frauen des Glaubens, des Alten Testamentes oder Biografien von Menschen der Neuzeit, die Märtyrer waren oder die einfach für Christus gelebt haben. Lernt von ihnen. Das ist immer ein Segen. Ich habe sehr viel profitiert davon und profitiere bis heute noch. Lege jede Last ab, die dich behindert in diesem Lauf. Lege die Sünde ab, die dich so leicht umschlingt. Und schaut fest auf Jesus und lasst euch nicht entmutigen. Und ich möchte zum Schluss noch beten. Ich möchte einfach, dass du deine Augen kurz geschlossen hältst. Und ich möchte einfach die Frage stellen. Wie ist eigentlich momentan dein Lauf mit Jesus, dein Glaubenslauf? Ist er fokussiert, zielgerichtet? Oder haben sich andere Lasten und Probleme und Sorgen in deinem Leben eingeschlichen, die dir mehr Raum abnehmen oder mehr Raum gewinnen in deinem Leben, als du gerne möchtest? Nimm den Moment und bekenne das vor Gott und gebe das ab. Und sag, Jesus, ich lege dir meine Arbeit hin. Ich lege dir meine Finanzen hin, finanzielle Situation. Ich lege dir meine Sorgen nieder. Herr, ich lege dir meine Menschenfurcht hin. Herr, ich möchte nicht mehr so leben. Ich möchte frei sein davon. Und ich entsage mich von dem und dem und dem und dem in meinem Leben. Tu einfach das rein, was in deinem Herzen ist. In dem Namen Jesus, ich entsage mich davon und davon. Oder vielleicht ist Sünde eingeschlichen in deinem Leben. Du weißt, was am besten in deinem Leben gerade da ist. Vielleicht nagst du immer noch oder kämpfst oder ja, bist Freund geworden mit der Bitterkeit und der Verletzung in deinem Leben. Hey, ich weiß nicht, was in deinem Leben vorgefallen ist, aber Jesus möchte dich frei machen. Bekenne das und sage, ich vergebe der Person so und so in Jesu Namen jetzt, weil ich möchte das nicht mehr mit mir herumtragen. Jesus, vergib mir, dass ich so lange festgehalten habe, aber ich entscheide mich heute zu vergeben in Jesu Namen. Ich möchte frei sein, denn du bist gekommen, um frei zu machen. Vielleicht ist Stolz da, vielleicht ist Pornografie da. Bekenne das vor Jesus. Und breche damit in Jesu Namen. Jesus, du siehst das Herz eines jeden Einzelnen hier. Und Herr, wir nehmen jetzt Autorität, Herr, in Jesu Namen über jede Macht der Finsternis, die die Herzen oder die Leben umschlingen. Und wir sprechen der Freiheit hinein.